Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich sehr, dass ihr zuschaut und freue mich natürlich riesig, dass Elena heute nochmal hier ist. Herzlich willkommen.
Ja, ich danke dir auch, dass ich nochmal eingeladen worden bin.
Ja, sehr gern. Genau, wir haben ja schon ein Video mit Elena gemacht. Das war auch sehr beliebt. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr da auch gerne nochmal reinschauen. Da hatten wir auch schon ganz spannende Themen besprochen. Heute wollen wir nochmal ein paar andere Themen unter die Lupe nehmen, die wir letztes Mal nicht geschafft haben. Ich bin ja Apothekerin und Elena ist Ärztin und das finden wir immer so eine ganz schöne Schnittstelle, dass man nochmal so ein bisschen sich austauscht und dass man guckt, wo vielleicht auch die Apotheke noch ein bisschen mehr machen könnte und auch offener sein kann für die Ideen, die die funktionellen Ärzte vielleicht so haben und dass man da auch so ein bisschen versteht, dass vielleicht manchmal Verordnungen da sind, die wir so nicht kennen aus der Schulmedizin, die vielleicht auch höher dosiert sind oder so. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir dann in der Apotheke die Kunden eben nicht verunsichern. Und deshalb würden wir da jetzt mal ein paar Themen anschauen und vielleicht auch noch mal gucken, was Elena auch mit ihrer sehr großen Erfahrung aus dem Bereich der Praxis uns noch vielleicht als Tipps geben kann, auch gerade bei Verunsicherungen bei den Patienten, weil oft kommen die ja dann doch auch zu uns, um beraten zu werden, weil in den Praxen dann manchmal auch nicht genügend Zeit ist. Also in vielen Praxen sind ja nur irgendwie ein paar Minuten pro Patient überhaupt zur Verfügung. Und dann sind wir eben die, die beraten. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass wir dann auch die Ärzte unterstützen und dass wir die Patienten vor allem auch nicht verunsichern und auch helfen, dass die Compliance verbessert wird, also dass die Nährstoffe und die Hormone dann eben auch richtig eingenommen werden, aber eben auch nicht unnötig es zu Verunsicherungen kommt. Wir können ja vielleicht mal mit Eisen anfangen, weil das ist bei uns was sehr, sehr häufig verordnet wird. Auch oft auf Rezept dann, manchmal Privatrezept, teilweise auch Kassenrezept, weil da ja bei ganz, ganz vielen einfach sehr niedrige Blutwerte dann gemessen werden. Das ist auch immer, wenn ich jetzt in meiner Ernährungsberatung mal mir die Blutbilder angucke, dann ist eigentlich bei Frauen fast immer, die noch die Periode haben, ist eigentlich fast immer ein Eisenmangel. Und bei vielen anderen aber auch. Das ist ja bestimmt auch das, was du bei dir in der Praxis siehst. Ne? Und dann ist ja oft so, dass sie dann doch hochdosierte Eisentabletten bekommen. Und da ist ja dann oft die Compliance relativ schlecht, weil die dann erstmal Verstopfung bekommen und dann sagen, sie vertragen die nicht oder sie haben Magenprobleme dadurch. Und so, dann gibt es ja auch schon Formulierungen, die vielleicht da dann auch helfen. Aber vielleicht hast du auch noch aus deiner Erfahrung noch andere Tipps, die wir mitgeben können. Also was wir natürlich immer machen, ist, dass wir zum Beispiel empfehlen, das mit Vitamin C zu kombinieren, entweder Tabletten oder eben auch mal einen Orangensaft oder sowas, damit die Aufnahme schon mal verbessert wird. Könnt ihr auch organische Säuren zum Beispiel nehmen. In der Kombination wird das ja auch ein bisschen besser aufgenommen, also ein bisschen Essig zum Beispiel oder so. Aber vielleicht hast du auch noch andere Ideen, was wir vielleicht machen können.
Ja, also ich finde tatsächlich Eisen auch in der Umsetzung nicht leicht. Und die Verträglichkeit ist ein bisschen empfindlich, hängt von der Dosis zum einen ab, vielleicht auch von der einen oder anderen Formulierung. Und tatsächlich, da ich in der Praxis sehr viele Dinge morgens gebe und vor allen Dingen morgens nüchtern, vielleicht auch oft die Schilddrüsenhormone mir sehr wichtig sind und dann vielleicht noch ein paar Sachen, da will ich dann tatsächlich das Eisen nicht so gerne dabei haben. Ne? Also so früher in der Klinik war eigentlich so die Empfehlung morgens nüchtern. Von der Erfahrung her würde ich aber eher sagen, dass das dann nicht so gut vertragen wird und dass dann der Tag auch irgendwie so nicht so gut anfängt und dass ich eigentlich eher besser finde, es vielleicht am Ende des Tages dann mal zu probieren. Also die Wahrheit ist auch, man kann es einfach auch ein bisschen probieren, je nachdem, wie man isst, je nachdem, wann man isst, je nachdem, wie man was zusammen isst. Ne? Aber entweder ich schlage vor, also ein bisschen weich, dass man es vielleicht zur Nacht nimmt, einfach weil dann das, was man vielleicht merken würde, an Unverträglichkeit, dass man das nicht mehr mitbekommt. Ich finde auch, dass bevor es gar nicht genommen wird, es vielleicht sogar dann mal zum Essen probiert werden sollte. Schlimmstenfalls ist die Resorption halt dann nicht so gut, aber besser als gar nicht. Und mit dem Vitamin C, das bestätige ich, nicht vielleicht unbedingt, dass man es zusammennehmen muss, aber die durch Vitamin C-Substitution einen guten Spiegel haben, da habe ich schon das Gefühl, dass auch damit generell die Eisenresorption aus der Nahrung besser funktioniert, sodass dann die Eisenersatz-Substitutionsdosis gar nicht mehr so groß ist. Also das finde ich auf jeden Fall einen Versuch wert. Insofern, wäre da so auch mein Wunsch, wenn die Apotheker vielleicht so ein bisschen eher den Frauen so das Gefühl geben, dass die es einfach probieren können, wie es so in den Tag passt und dass nicht irgendwas, was denen gut passt, dann falsch ist. Mhm. Ne? Also das ist, finde ich, das Wichtigste, dass dann derjenige das macht und selbst wenn es dann nicht perfekt der Nullpunkt ist, wo dann die Superresorption ist, ist doch besser, man macht irgendwas und hat dann vielleicht erstmal eine kleine Verbesserung. Vielleicht verträgt man es dann auch im Verlauf besser. Manchmal kann man auch die Produkte ein bisschen wechseln. Also Insofern ist das so vielleicht meine praktische Erfahrung.
Mhm. Das ist eigentlich auch das, was ich oft als Rückmeldung bekomme, dass man doch das nach und nach dann besser verträgt, wenn man erst mal so die erste Zeit durchgemacht hat, die vielleicht ein bisschen zu Verstopfung oder so führt. Was ich dann auch manchmal empfehle, ist, dass, also fast alle haben ja auch einen Magnesiummangel, dass sie irgendwie auch nicht gleichzeitig, aber zumindest auch am Tag dann auch Magnesium einnehmen. Und oft sagen sie dann auch, dass dann auch wirklich die Verstopfung schon mal viel besser wird.
Ja, das auch finde ich nochmal ein guter Punkt. Es wird generell bei Nährstoffen, wenn dann mal irgendeine, das Nebenwirkung ist jetzt falsch, aber wenn vielleicht eine Symptomatik entsteht durch irgendeinen Nährstoff, meinetwegen auch eine Übelkeit durch Zink oder jetzt meinetwegen Verstopfung durch Eisen. Mein Eindruck ist, dass das dann nicht direkt das Eisen ist, sondern das Eisen dann irgendwas unterstützt, was dann bei einer bestimmten Schwäche dann eben getriggert wird und dann gibt es Übelkeit. Mhm. Ne? Meinetwegen Zink oder irgendwie regt dann Stoffwechselprozesse an, meinetwegen vielleicht auch Entgiftungsprozesse und dann irgendwie geht irgendwas schneller und dann ist einem das dann zu viel. Ne? Mhm. Insofern finde ich die Idee super, mache ich auch, dass wenn also dann Verstopfung ein Thema ist, kann man das sehr leicht mit Magnesium lösen und ich bestätige, dass sehr viele Magnesium gut gebrauchen können. Vielleicht jetzt nicht so einen schlimmen Mangel haben, aber definitiv vielleicht ein kleines Defizit. Genau. Und insofern kann man dann mit anderen Sachen versuchen, dass man das, was Eisen machen würde, dass man das auf andere Art und Weise dann irgendwie verbessert, sodass man dann das Eisen doch nehmen kann. Mhm. Also das finde ich gut. Es ist halt anstrengend, ne? Es ist anstrengend, aber die Idee ist eher, die Menschen zu stimulieren, wirklich auch mal ein bisschen auszuprobieren, sich auf ihren gesunden Menschenverstand zu verlassen. Die kennen sich ja am besten, was sie vertragen und was nicht. Vielleicht auch mit welchem Essen sie das dann nehmen, zu welchem Zeitpunkt. Also da ist eher so mein Wunsch, nicht immer als erstes vor irgendwas warnen, als sei das jetzt falsch, wenn man es so oder so macht. Das ist einfach nicht angemessen. Das Wort ist falsch. Ne? Das ist einfach schwierig, jetzt sofort in der Einnahme mit einem Nährstoff was falsch zu machen. Ja. Das ist eher die Frage, was mache ich, damit es möglichst effizient ist.
Ja, vor allem, wenn Sie dann den Benefit auch erstmal merken, den Sie haben durch die Einnahme langfristig. Natürlich merkt man das nicht sofort, aber es trifft ja dann doch irgendwann mal ein.
Ja.
Und dann sind Sie ja auch meistens dann auch wirklich, also nehmen Sie es ja viel eher, als wenn Sie ganz am Anfang erstmal diese Symptome vielleicht doch stärker spüren und erstmal auch nicht unbedingt unmittelbar eine Verbesserung merken. Ne?
Ich finde auch, dass Nährstoffe, das dauert ein bisschen. Vielleicht so wie eine Umstellung einer Ernährung ja jetzt auch nicht sofort Glücksgefühle auslöst. Und wenn man jetzt beschließt, eine neue Sportart zu starten oder ich fange jetzt an mit Joggen, das ist jetzt auch nicht sofort schön. Ne? Mhm. Insofern braucht es ein bisschen Geduld, das stimmt, finde ich auch. Aber nach so 2-3 Monaten, wenn man konsequent eigentlich etwas macht, die Idee ist vielleicht auch mit einer zarten Dosis zu beginnen und dann langsam zu steigern. Also selbst wenn der Arzt vielleicht sagt 3 oder 4 am Tag, dass man dann erstmal mit einer beginnt und das ein bisschen einbaut und dann die zweite und dann die dritte, dann die vierte. Also so wie man das beim Sport ja auch machen würde. Mhm. Ne?
Ja.
Und das ist tatsächlich irgendwie sowas wie ein bisschen trainierbar.
Ja. Ja, genau, das finde ich auch gut. Oder was ich zum Beispiel auch als Erfahrung so gemacht habe, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, ist zum Beispiel bei Magnesium, da sagen ja dann auch viele, sie bekommen Durchfall davon. Und das ist ja auch, also rein von der Theorie her ist es ja auch so, dass viele gar nicht so viel Magnesium auf einmal aufnehmen können, wie man manchmal nimmt. Und weil einfach die Transportsysteme dann gesättigt sind und dann passiert das sozusagen nur noch über diese passive Diffusion, über die wir eben nicht so viel aufnehmen können wie über die aktive Aufnahme im Darm. Und dann ist halt eine Empfehlung, die ich oft gebe und die auch irgendwie ganz gut anscheinend funktioniert, ist, dass man zum Beispiel ein bisschen Magnesium oder die ganze Tagesdosis in einer Flasche Wasser oder so löst und das über einen Tag verteilt einfach trinkt. Dann ist es auch nicht so kompliziert, weil man muss nicht immer wieder dran denken, oh Gott, jetzt muss ich wieder irgendeine Kapsel nehmen, sondern man hat es halt einfach über einen Tag verteilt, so wie man Wasser ja auch nicht alles Wasser auf einmal trinkt, was man am Tag braucht, sondern einfach über einen Tag verteilt. Und dann haben die oft weniger diese Nebenwirkungen. Also
das ist so für ganz Zarte, ne? Ich kann ganz gut Kapseln schlucken, das hätte ich jetzt keine Lust zu. Ich mag dann lieber gerne schönes, klares Wasser ohne irgendwelche Krümel trinken, ne? Aber das machen tatsächlich einige, ne? Ich finde, es gibt auch mittlerweile ganz gute, nach wenig schmeckende Pulver, also auch manchmal so ein Calcium-Magnesium-Gemisch oder so, ne? Ist auf jeden Fall, das meine ich, dass einfach jede so ein bisschen guckt, wie sie, in welcher Form sie am liebsten dann doch die Nährstoffaufnahme gestalten kann. Ja. Und das kann flüssig sein, das werde ich ja auch oft gefragt, was ist am besten? Ne? Am besten ist das, was du verträgst und was du magst und wovon du nicht kotzt oder wovon dir nicht schlecht ist. Und tatsächlich die wichtigere Sache ist, es zu machen. Und dann, vielleicht können wir später auch noch mal reden, eben nach Labor dann auch einfach besser zu wissen, welche Dosis brauche ich denn eigentlich, um vielleicht innen drin im Körper auch noch mal irgendwas, was mich nervt, zu verändern. Mhm. Ne?
Das war jetzt eine Frage, die ich auch von Kollegen bekommen hatte. Das ist so ein bisschen so diese Kombination, wenn man jetzt wirklich auch im Blutbild einen Mangel festgestellt hat, bei den zweiwertigen Anionen, also bei den zweiwertigen Kationen. Also zum Beispiel jetzt Eisen, Magnesium, Zink, Calcium. Mhm. Manche haben, also das sehe ich auch oft bei meinen Kunden, dass die wirklich bei allem eher schlechte Werte haben. Und dann ist es ja eigentlich, so wenn man das jetzt hochdosiert nimmt, ist es ja schon empfehlenswert, das nicht alles auf einmal zu nehmen, weil dann auch die Aufnahme eigentlich reduziert ist. Oder sagst du dann, ist auch egal, dann nimmt man es halt notfalls auch alles zur Normalzeit, was ja auch nochmal die Aufnahme ein bisschen verbessern kann, sogar weil es dann einfach sozusagen langsamer den Darm passiert. Würdest du das so empfehlen oder halt schon empfehlen, das versuchen, dass man das irgendwie über den Tag verteilt, getrennt voneinander?
Also ich bin eher so pragmatisch, aber vielleicht jetzt auch eher nicht so empfindlich, ne? Also das ist wirklich etwas, was auch wieder jede oder jeder individuell entscheiden darf. Ich finde nicht, dass wenn man das nicht verteilt, dass es nicht klappt. Manche, die Patienten oder Patientinnen, die geben mir wirklich zwei Einnahmeslots, so nenne ich das. Mhm. Ja. Und das ist dann morgens, meinetwegen, da darf ich dann nüchtern und dann noch mal ein bisschen später zum vielleicht Frühstück. Manche frühstücken eben auch morgens nichts und dann noch mal tagsüber gar nichts und dann noch mal abends, vielleicht noch mal abends, wenn sie nach Hause kommen und noch mal zur Nacht. Mhm. Das heißt, wenn das dann so ist, dann versuche ich eben die Dosierungen, die es dann nach Labor braucht, irgendwie so auf diese vier erlaubten Einnahmezeitpunkte zu verteilen. Und da ich ja eher vieles gebe und auch eher dann doch in, sagen wir mal, intensiveren Dosen, dann ist es schon so, dass zum Beispiel Calcium und Magnesium und Zink auch zusammengenommen werden. Und meine Erfahrung ist jetzt nicht, dass das dann nicht klappt und dass dann die Spiegel nicht steigen, sondern dass funktioniert schon. Das Einzige, was ich tatsächlich doch irgendwie ein bisschen versuche zu trennen von den anderen Mineralien, ist das Eisen. Also ich würde jetzt mit einer höheren Dosis von Eisen, sagen wir mal 80 oder 100 Milligramm, da würde ich jetzt nicht das Zink und auch nicht Kupfer und am liebsten auch nicht Magnesium dazu geben wollen, einfach um Eisen nicht zu stören und um es mir mit den Menschen auch nicht zu verderben, dass die dann irgendwie doch irgendwelche Symptome haben. Aber ich finde, die anderen, die kann man eigentlich schon zusammennehmen. Ne? Also ich weiß, dass oft auch von Apothekern, Apothekerinnen irgendwie dann doch Hinweise gegeben werden, dies und jenes nicht zusammen. Und dann steht es aber in meinen Plänen doch zusammen. Und die Wahrheit ist, es geht alles, wenn der Patient es verträgt und macht. Und dann muss man halt nach Labor ein bisschen einfach mit der Dosis gucken, ob das alles auch so hinhaut. Mhm. Ne? Was ich übrigens auch nicht sage, ist, im Blutbild, also das Blutbild ist ja eine Untersuchung im Rahmen dieser Blutdiagnostik. Ne? Jetzt bist du super Expertin und im Blutbild würdest du ja Zink nicht sehen oder Magnesium. Das würdest du dann in der klinischen Chemie im Blut Serumwasser sozusagen messen können. Ne? Insofern, das sagen Patienten auch oft. Und wenn dann ein ganz strenger Arzt da wäre, der würde dann vielleicht ein bisschen die Augen rollen oder sowas. Ne? Insofern wäre, also in der Labordiagnostik oder in den Blutuntersuchungen, ne? Wozu dann das Blutbild auch gehört, woran man zum Beispiel dann auch einen Eisenmangel ja erkennen könnte, nämlich wenn die roten Blutkörperchen fehlen oder niedriger sind und ganz klein sind und eben auch ein bisschen weniger gefärbt. Ne? Ja. Also insofern vielleicht nochmal als Idee auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr expertenmäßig euch austauschen wollt, dann wäre es klüger, von Labordiagnostik, Blutuntersuchungen, eingehende Blutwert oder sowas zu sprechen. Und Blutbild ist wirklich für uns was ganz Spezifisches.
Ja, ne? Stimmt. Ja.
Und dann entstehen einfach auch dann wieder Missverständnisse. Und das ist uns ja wichtig, die etwas auszuräumen. Ne?
Ja, genau. Ja, super. Ja, das ist echt nochmal eine gute Ergänzung. Das stimmt. Und auch gut zu wissen, dass du da die Erfahrung gemacht hast, dass man da wirklich nicht so streng sein muss mit der Einnahme, weil das ist, erleichtert ja total viel und verbessert ja dann auch die Compliance, wenn man sich da nicht so einen Stress machen muss und irgendwie so kleine Abpackungen sozusagen mit zur Arbeit oder so nehmen muss und immer wieder an sein Medikament oder an die Kapseln oder so denken muss. Das ist echt schon mal gut zu wissen.
Ja, wenn das jemand gerne macht, ne, meinetwegen ein bisschen was im Auto kann man ja platzieren, man kann ein bisschen was im Büro oder im Schreibtisch oder auch, ich weiß nicht, ein bisschen was im Wohnzimmer. Also letztendlich, es ist ein bisschen vielleicht wie Sport, es sei denn, jemand ist ganz krank, gibt es auch manchmal im Rahmen von Krankheit vielleicht, wo man was mit Nährstoffen machen muss. Aber es geht ja jetzt eher hier um ein bisschen Zuarbeiten, Unterstützen, Funktionsunterstützung, bisschen Prävention, okay, manchmal auch vielleicht sehr kurativ, aber eher, ich glaube, das Gros der Nährstofftherapienutzer ist ja jetzt eher so halb gesund, vielleicht mal ein bisschen schlappmüde oder sowas. Und das ist wirklich wichtig, einfach zu machen, ein bisschen auszuprobieren. Und es ist nicht das allererste, wenn man was macht, dass man dann sofort deutsche Fehler macht. Nein, machen wir nicht.
Ja, super. Genau, wir können ja noch mal so bei dieser Thematik auch bleiben. Wir haben ja ganz viele Symptome von Kunden, die gar nicht unbedingt damit in die Praxis gehen, weil die einfach, weil das nur so ganz leichte Symptome sind, zum Beispiel jetzt Herpes oder sowas. Und da kann man ja eigentlich auch schon sehr viel mit Nährstoffen machen. Da ist so ein bisschen die Frage, würdest du da mal das Blutbild messen oder würdest du einfach mal ein bisschen probieren, gerade wenn es jetzt akute Sachen sind, wo die einfach sofort was nehmen möchten. Also zum Beispiel bei Herpes hat sich das eigentlich in den Apotheken schon ziemlich etabliert, bei Kollegen, dass sie dann zum Beispiel Lysin geben, hochdosiert und Zink und solche Nährstoffe, die dann einfach unterstützend gut wirken können. Aber auch bei Erkältung zum Beispiel, da gibt es ja auch ganz viel, was man da einfach schon empfiehlt. Zink, Vitamin C, Vitamin D so als Minimum. Würdest du das einfach so ruhig machen und dann vielleicht später mal messen oder lieber erst mal das Blut, also nochmal Labordiagnostik machen und dann gucken, was wirklich fehlt und was dann Sinn macht.
Also das ist natürlich jetzt schön, dass du mir die Frage stellst, was ich in der Apotheke machen würde. Ne? Da bin ich natürlich nicht. Ich mache natürlich in der Praxis ist ein immer eher so ein bisschen umgekehrt, dass ich natürlich einfach dann schon Werte habe und aufgrund der Werte dann natürlich auch, wenn jemand jetzt akut erkältet wäre, könnte ich sofort sagen, welche Stoffe denn vielleicht jetzt mal höher dosiert, mal zur akuten Unterstützung geeignet wären. Ich weiß ja nicht, inwieweit ihr in der Apotheke empfehlen dürft, aber so grundsätzlich, dass wenn du mitbekommen würdest, dass jemand also vielleicht sogar schon den zweiten, dritten Infekt hat, dann wäre es auf jeden Fall eine gute Idee, vielleicht einfach mal grundsätzlich die Idee zu geben, dass wenn nur derjenige versorgt wäre mit meinetwegen vielleicht Vitamin D, Zink, Selen und Vitamin C, dass dann schon die Wahrscheinlichkeit, sich den nächsten Winter wieder dreimal anzustecken, sich verkleinern könnte. Also das ist tatsächlich was, was ich in der Praxis sehr oft erzählt bekomme, dass die Patienten mir wirklich berichten, dann irgendwann ganz erstaunt, dass sie also im Gegensatz zu allen anderen in der Familie nicht krank geworden sind, obwohl sie eigentlich früher immer krank geworden sind. Also das finde ich ist nicht so schwer, vielleicht ergänzend je nach Alter auch um ein paar Hormone, die gut für die Schleimhäute sind, die Infektneigung und die Rezidivanfälligkeit von vielen Menschen zu reduzieren. Das finde ich wirklich nicht schwer und vielleicht auch an alle Arbeitgeber. Da könnte man wirklich einiges tun, um seine fleißigen Arbeitnehmer irgendwie vielleicht zu unterstützen. Wie man das jetzt regelt, das weiß ich nicht, weil auch in der Arbeitsmedizin jetzt Nährstofftherapie im Winter nicht üblich ist. Das gibt es jetzt nicht, dass ich wüsste. Ich habe aber tatsächlich doch einige Arbeitsmedizinerinnen, die mich kontaktiert haben und die das ganze Thema sehr interessant finden für ihren Bereich, weil die ja sowieso sehr präventiv da auch unterwegs sind. Aber ich finde schon, dass ihr diese Idee von, das wäre doch vielleicht mal grundsätzlich nicht schlecht. Ich meine, genauso wie vielleicht, wenn jemand eine sehr empfindliche Haut hat, Biotin und Zink ja auf jeden Fall nicht falsch sind, sondern auch da würde man wieder sehr viel richtig machen.
Okay, sehr gut. Also können wir uns da ruhig ein bisschen mehr trauen, einfach mal Nährstoffe auch unterstützend oder sogar auch vielleicht teilweise auch statt Schulmedizin einfach zu geben. Ne?
Statt Schulmedizin. Nee, also ich kommt jetzt, so drauf an. Ne?
Genau, ich meine jetzt oft, das ist ja so eine symptomatische Behandlung, die dann sowieso nicht wirklich an der Ursache angreift quasi. Mhm. Und wenn man dann merkt, dass das genauso effektiv ist.
Also definitiv wäre ursächlicher, vielleicht Nährstoffbedürfnisse zu füllen. Und das, denke ich, würde schon helfen, gewisse Dinge in der Zukunft vielleicht auch vermeiden zu können. Mhm. Also das ist ursächlich, ja. Mhm.
Genau, und ganz viel schreibst du ja auch in deinen Büchern, also auch für alle, die da jetzt nochmal wirklich in die Tiefe gehen möchten, entweder für die eigene Beratung oder auch als Anwender. Die Bücher sind sowohl für Anwender geeignet als auch für Experten sozusagen, also Ärzte, Apotheker, PTAs und so weiter. Für alle sind da sehr, sehr tolle und ganz umfangreiche Informationen drin. Das erste ist mehr, da werden ganz viele Indikationen zum Beispiel beschrieben, ganz viele Symptome und was man da machen kann und die Nährstoffe und Hormone. Und hier, das ist, finde ich, nochmal so ein, also es heißt ja auch praktisch Praxisleitfaden, da sind ganz viele, sind zum Beispiel auch Tabellen mit drin, wie die Normwerte und die, also wenn man jetzt die Labordiagnostik dann anguckt, da kann man dann genau gucken, wo eigentlich die Normwerte liegen, aber auch die Optimalwerte, was eben so wertvoll ist. Und dann sind da eben auch ganz viele Indikationen auch nochmal mit drin. Also da könnt ihr nochmal nachlesen. Alles, was wir jetzt hier besprechen, ist, da geht da nochmal sehr in die Tiefe. Aber vielleicht nochmal zu den Indikationen. Also was bei uns ja auch sehr oft vorkommt, sind so leichte Schlafstörungen, mit denen man auch noch nicht zum Arzt geht. Und oft empfehlen wir dann ja Phytopharmaka. Bei vielen helfen die auch gut, aber ich finde, man kann da auch eigentlich viel auch mit Nährstoffen unterstützen. Also zum Beispiel empfehle ich oft Magnesium, B-Vitamine oder auch Glycin. Vielleicht hast du auch noch mal bestimmte Erfahrungen, die vielleicht noch besser sind oder was du?
Ich bestätige das alles, was du sagst. Ne? Also Magnesium finde ich sehr wertvoll, B-Vitamine sind wertvoll, Glycin finde ich jetzt vielleicht nicht so stark. Vielleicht müsste man das dann auch grammweise futtern. Ne? Aber ich glaube, was vielleicht auch noch mal helfen könnte, ist, ich meine, dass man einfach vielleicht 2, 3 Sachen dann fragt. Also wenn man zum Beispiel sagt, haben Sie auch vielleicht ein bisschen Muskelkrämpfe oder sind die Muskel verspannt und sind sie verstopft? Ja, dann wäre das ja wirklich ein Hinweis dafür, dass Magnesium super wichtig ist. Genau. Oder B-Vitamine, sind Sie irgendwie sehr schnell gestresst? Oder die Stimmung, ist Ihre Stimmung vielleicht auch nicht so gut? Dann wäre das ja natürlich nochmal was. Und wenn derjenige Muskelkrämpfe hat und eine schlechte Stimmung und nicht schlafen kann, dann ist natürlich B-Vitamine und Magnesium dann schon direkt ganz wunderbar. Ne? Ich meine, bei Schlafstörungen denke ich natürlich auch sofort an die Hormone. Ne? Das heißt, wenn das dann Frauen wären, die so ein bisschen vielleicht in den 40ern sind, dass man vielleicht auch mal die Idee gibt, dass die mit den Frauenärzten über die Hormonersatztherapie und vielleicht als erstes über Progesteron zur Nacht nachdenken könnte. Ich weiß, dass es jetzt ziemlich viel auch kleine Dosierungen von Melatonin in den Apotheken ja gibt. Ne? Das finde ich auch ein Versuch wert, sagen wir es mal so. Manche Patienten, finde ich, berichten auch, dass Tryptophan, das ist bei euch, glaube ich, das A der Dorm in den Apotheken, nützlich ist. Ich gebe meistens lieber gerne direkt das 5-Hydroxytryptophan. Das ist dann die Weiterentwicklung von Tryptophan. Ne? 5-HTP wird das abgekürzt. Das wiederum ist dann, glaube ich, wieder schwierig in den Apotheken. Das
gibt es auch, ja? Verkäuflich.
Okay. Ja. Aber ich finde schon, das sind so leichte funktionelle Störungen, weswegen ich ja auch diese zwei Bücher geschrieben habe, wo ich wirklich finde, dass man mit Nährstoffen und Hormonen sehr, sehr schön helfen kann. Natürlich noch spezifischer, wenn man über eine Blutdiagnostik genau wüsste, was denn vielleicht wie genau fehlt oder wer mit wem oder so. Mhm. Ne? Aber ich finde schon, dass wenn man ein bisschen Erfahrung hat, und das habt ihr, und einfach vielleicht noch mal 2, 3 Fragen stellt oder ob auch jemand zum Beispiel Bluthochdruck hat, dann ist auch Magnesium, vielleicht auch Calcium ganz interessant. Mhm. Schlafapnoe, Darmdenken. Also insofern doch, ich finde, dass gerade diese ganzen funktionellen Störungen ein sehr schönes Gebiet sind, wo man mit vielen Dingen, die in den Apotheken zu bekommen sind, auch helfen könnte. Mhm. Und zwar auch nachhaltig helfen könnte, weil es ursächlicher, funktioneller ist. Ja. Ne? Und meistens sind es dann ja viele Dinge, die zusammenkommen, also der Nährstoffbedarf, die hormonelle Umstellung, der Stress und dann vielleicht noch eine jemand, der einen Infekt hatte, wo man sich angesteckt hat und dann vorher nicht geschlafen hat und so. Ne? Mhm. Also insofern, ja, ich finde, da würde ich euch gerne ermutigen, da vielleicht noch mal mehr vielleicht auch über diese Dinge erstmal nur zu sprechen, ja. Weil das ist ja dann auch noch mal ein gutes Gefühl, wenn sie es dann vielleicht von euch hören, dass es etwas ist, was man ausprobieren kann, vielleicht dann noch mal von 2, 3 Ärzten, vielleicht mit den Büchern. Ne?
Das ist auch so meine Erfahrung, auch gerade, was du jetzt gesagt hast zu den Hormonen, dass ich dann auch oft gucke, so wie alt sind die ungefähr? Und dann ist es ja wirklich so, dass das teilweise schon mit Anfang, Mitte 40 dann schon losgeht und die Symptomatik auch wirklich erst dann hauptsächlich eingetreten ist. Und das weiß eigentlich kaum eine Frau. Also klar, die jetzt irgendwie vielleicht diese Bücher gelesen haben, die wissen das, Women on Fire oder so, ne? Oder dein Buch. Aber die anderen, die wissen das halt nicht und die kriegen das auch nicht unbedingt von ihrem Arzt gesagt. Und das finde ich immer sehr schade. Und aber ich glaube, das etabliert sich jetzt ja auch langsam so, dass viele Ärzte da doch auch das auch schon früher einsetzen, hoffe ich. Und was ich jetzt auch so erfahren, also mitbekomme, ist, dass viele dann doch auch nochmal eine Zweitmeinung sich holen, vielleicht nochmal zum anderen Gynäkologen gehen und gucken, vielleicht die noch ein bisschen offener sind für die HRT und dann eben doch auch schon früher auch das Progesteron verordnet bekommen.
Also das wäre natürlich ein Traum, wenn von euch auch diese Idee mit in den Raum gebracht werden könnte. Ne? Die Angst ist ja oft groß und dann auch vielleicht fehlt der Mut, es vielleicht anzusprechen. Und tatsächlich, ich finde auch, dass es in den 40ern vielen Frauen noch nicht bewusst ist, dass Symptome im Zusammenhang mit der hormonellen Umstellung zu erklären sind. Das heißt jetzt nicht, dass die immer die alleinige Ursache sind, dass man dann nicht schlafen kann. Meistens kommt noch eine Sorge oder auch irgendwas Stressiges dazu. Ne? Aber das wäre echt sehr, sehr gut. Vielleicht auch noch mal den Unterschied erklären, dass es eben diese körpereigenen Hormone gibt oder dass eigentlich fast jeder Arzt heutzutage auch die körpereigene Hormonersatztherapie macht. In der Gynäkologie, dann wird ja immer mit dem Wort bioidentisch, das ist halt in der Ärzteschaft jetzt noch nicht so modern, ne? Dann ist oft vielleicht mal der Arzt oder die Ärztin etwas irritiert, weil sie jetzt nicht auf die Idee kommen würde, Estradiol transdermal bioidentisch zu nennen, ne? Weil es ist doch klar, dass das ein körpereigenes Hormon ist. Aber ja, das wäre auf jeden Fall, denke ich, sehr nützlich, einfach den Impuls zu geben, sich doch noch mal bitte an die Frauenärzte zu wenden oder auch den Hausarzt vielleicht noch mal anzusprechen. Also so ab 42, 43 ist das nicht unwahrscheinlich, dass da schon solche Dinge eine Rolle spielen. Das war mir tatsächlich so vor 10 Jahren nicht bewusst, dass es schon so früh doch Veränderungen gibt, die sich dann in Form von funktionellen Störungen irgendwie Ausdruck geben und die dann auch nicht einfach immer so schnell wieder verschwinden.
Ich habe das jetzt auch wirklich erst durch dein Buch eigentlich erst so richtig mitbekommen und seitdem empfehle ich das auch und die Frauen sind halt total dankbar. Also die wirklich, die sind so froh, dass sie das halt so früh dann erfahren haben und dass sie dann eben jetzt nicht jahrelang damit kämpfen müssen und dann irgendwann vielleicht, wenn sie über 50 sind, dann mal zum ersten Mal über Hormone nachdenken.
Ne? Vielleicht auch noch so ein wichtiges Symptom sind ja so wiederholte Harnwegsinfekte, Blasenschwäche und sowas. Vielleicht bei einer Frau, die in den 50ern ist, vielleicht postmenopausal, dass man einfach da auch noch mal die Empfehlung gibt für das transdermale Estriol. Ne? Mhm. Also das sind dann Produkte wie Ovestin, Ökolb oder Estriol Wolf oder ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das Xapro. Da sind ja auch viele Frauen sehr, sehr unsicher, weil ja auch der Beipackzettel schrecklich ist. Da haben wir das letzte Mal ja auch schon drüber gesprochen. Das wäre auch super wertvoll, wenn ihr darauf hinweist, dass der Beipackzettel von diesen quasi vaginalen Produkten, ob nun Creme, Zäpfchen oder auch Tabletten, dass der einfach nicht so wirklich richtig ist und gar nicht so wirklich für das E3 stimmt. Ne? Das ist das Estriol, das ist die Abkürzung E3. Und ich finde, da leiden wirklich viele, viele Frauen unnötig und muss man das halt rezeptpflichtig. Mhm. Aber wenn du dann vielleicht immer wieder ein Antibiotikum gibst für die Blase, dass man dann vielleicht auch mal sagt, Mensch, sind denn ihre Schleimhäute vielleicht trocken? Und da gibt es wirklich ganz wunderbare Hilfe. Sie brauchen aber ein Rezept für zum Beispiel dieses Produkt oder für diese für diese Substanz.
Ja.
Und also das könnte auch der Hausarzt machen, machen sie nicht immer, könnte, aber das können Urologen machen, Gynäkologen. Das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Information, weil das ist auch altersunabhängig. Das kann man auch noch mit 80 nutzen. Die Frage ist natürlich, wie viel Schleimhaut ist da noch da, die man vielleicht wieder aufbauen kann. Aber es ist definitiv nicht so, dass wenn jetzt die Tage, die letzte Regel ein bisschen länger her ist, dass man dann Ovestin oder E3 nicht mehr benutzen darf. Ne? Und es ist auch zu benutzen bei Zustand nach Mammakarzinom. Es ist also wirklich universell etwas, was Schleimhäute schützt und die Blase beschützt. Und das ist ja auch wirklich etwas, was im Alter bei uns Frauen sehr empfindlich ist. Mhm. Ne? Also das finde ich auch ein sehr wertvolle Information, wenn sie durch euch auch noch mal bestätigt werden könnte. Ja. Ne? Da ist sehr viel Unwissenheit, sehr viel Angst. Immer das Wort Hormon.
Ja,
Gott, ne? Dabei, ohne Hormone gäbe es uns nicht. Die sind wirklich wichtig und können wirklich schützen, aufbauen und tatsächlich auch behandeln. Heilen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber im weitesten Sinne einfach etwas, was weh tut, verändern. Ja,
stimmt. Das ist auch noch mal ein guter Tipp, auch bei Frauen, also bei älteren Frauen, die dann nach Vaginalcremes fragen, die einfach zur Befeuchtung dann erstmal nur dienen sollen. Ja. Dann könnte man ja auch daran denken.
Ja. Also das finde ich auch, also ich meine, Sexualität ist ja auch noch ein Thema. Ne? Das ist natürlich auch viel angenehmer, wenn die Schleimhäute intakt sind. Mhm. Ja. Also da habe ich schon von älteren Frauen, das meine ich dann jetzt so über 80, die diese Informationen nicht hatten, wirklich traurige Geschichten so gehört. Ne? Das tut mir dann sehr leid und das finde ich total unnötig, wirklich.
Ja. Du hattest ja vorhin auch schon Melatonin angesprochen. Da fragen wir uns manchmal, dass wenn man das jetzt auch gerade vielleicht Jüngere schon nehmen, ob das die eigene Hormonproduktion vielleicht sogar reduzieren kann oder weißt du es auch nicht genau? Das sind wir immer ein bisschen unsicher. Das dann überhaupt
also so empfehlen das, erstens müsste man sich diese jüngeren Personen vielleicht mal auch anschauen und vielleicht mal fragen, wie deren Tag-Nacht-Rhythmus und so ist. Mein Gefühl ist, dass da manche tatsächlich vielleicht sogar auch von Haus aus nicht mehr so schön Melatonin herstellen, weil einfach unser Rhythmus heutzutage auch irgendwie etwas anfällig ist, ne, mit den sozialen Medien, mit Handys, Laptops, Fernsehen und Serien gucken und sowas. Ich kann dir die Frage jetzt so wissenschaftlich nicht beantworten, müsste man mal einen Experten fragen. Mache ich vielleicht mal, wenn ich den noch mal das nächste Mal sehe. Meine Erfahrung grundsätzlich ist nicht, dass wenn man körpereigene Hormone etwas substituiert, dass dann die eigenen Drüsen irgendwie sofort schlapp machen. Mhm. Das ist nicht meine Erfahrung, auch nicht bei Schilddrüse. Insofern besser ist doch, man bringt vielleicht so einen jungen Menschen auch erstmal wieder in einen Rhythmus, der schläft und dann kann es gut sein, dass sie das einfach gar nicht mehr brauchen. Jetzt im Gegensatz vielleicht zu jemandem, der ein bisschen älter ist, 50, 60 oder so. Ne? Ich finde nicht, dass das Ich hätte da auch jetzt keine Sorge. Ich finde viel schlimmer, wenn ein junger Mensch nicht schläft. Das finde ich richtig schlimm.
Das stimmt,
also da ist bestimmt viel Verhalten und so, nochmal Gespräche nötig, aber das könnt ihr jetzt in der Apotheke auch nicht leisten. Also das sind ja auch sehr kleine Dosierungen, die ihr da so verkaufen dürft. Ich weiß jetzt nicht, 1 Milligramm, glaube ich, mittlerweile vielleicht auch 2.
Ja, es gibt sogar auch schon höhere inzwischen. Das ist so, was wir eigentlich.
Und vielleicht auch Melatonin ist ja nicht nur ein Hormon, was unseren Schlaf reguliert, das ist ja auch ein sehr wichtiges Antioxidant. Also insofern ist es sogar auch etwas, was im weitesten Sinne, wenn ich jemanden habe, der also irgendwie oxidativen Stress oder Silent Inflammation, chronische Entzündung oder auch immer wieder virale Infekte oder auch Corona, ist schon Melatonin etwas, was ich im weitesten Sinne auch sowas wie antioxidativ als Medizin empfinde, ja. Und vielleicht sogar auch nutzen würde, wenn Spiegel, kann man auch messen, niedrig ist, Mensch aber schläft, aber vielleicht sowas wie Entzündung eine Rolle spielt. Ist auch ein sehr, sehr interessantes Hormon.
Spannend. Nimmst du da eine bestimmte Dosierung oder guckst du dann einfach die Werte an?
Also ich gucke die Werte an und ich nutze ganz gern einen, vielleicht auch, wenn es, bei mir sind die Leute dann vielleicht auch eher ein bisschen älter, das ist dann 40, 50, Perimenopause, Postmenopause, 60, da nutze ich dann vielleicht auch, wenn es um Durchschlafstörungen geht, auch vielleicht mal eine retardierte Form oder ein Melatonin, was sich so über die Nacht freisetzt und nicht etwas, was nicht retardiert ist. Das ist ja dann eher für zum Einschlafen wichtig. Ne? Aber da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen mit probieren. Und sehr hohe Dosierungen wären dann zweistellig. Okay, also einstellig finde ich jetzt nicht so wirklich beeindruckend. Ich rede jetzt vielleicht ein bisschen über ältere Menschen. So bei Jüngeren würde ich natürlich eher mit denen sprechen, was denn so los ist. Weil eigentlich physiologisch bedingt ist das ein wunderbares Alter, um gut zu schlafen. Aber mal mit denen mal sprechen.
Ja, stimmt, aber es kann schon sein, was du sagst mit dem Tag-Nacht-Rhythmus, dass der einfach komplett gestört ist.
Also ja, das vielleicht ein bisschen durcheinander, ne, mit dem blauen Licht auch. Ne?
Ja, genau, wir können ja, also ich habe eigentlich ganz viele Indikationen, aber ich glaube, das steht ja auch eigentlich alles in deinem Buch, aber vielleicht eins, was ich echt noch sehr spannend finde, ist so Kopfschmerzen oder Migräne. Da ist ja auch, also Magnesium auf jeden Fall ja sehr empfehlenswert, ne, und
ja, vielleicht nochmal, ich finde schon, es gibt Menschen, die haben ein bisschen Migräne und es gibt echt Menschen, die haben ganz, ganz, ganz schlimm Migräne und alles auch noch, was dazugehört. Und die, finde ich, brauchen schon echt neurologische Hilfe.
Ja, auf jeden Fall.
Und aber wer vielleicht so ein bisschen migräneartige Kopfschmerzen, nennen wir es vielleicht mal so, ich finde schon, dass auch da Nährstoffe nützlich sein können. Ne? Würde ich halt auch immer so ein bisschen gucken, was haben sie vielleicht noch für Symptome, um mir noch mal ein bisschen Gedanken zu machen, welche Nährstoffe. In der Praxis messe ich natürlich und weiß dann besser, was ich machen kann. Ich finde auch, dass viele Kopfschmerzen, die so migräneartig sind, bei Frauen auch mit dem Zyklus ein bisschen was zu tun haben. Auch da finde ich das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte nützlich. Vielleicht bei der Migräne sind Magnesium und auch die B-Vitamine, vielleicht auch B2, B3 interessant. Auch Histaminintoleranz ist etwas, was mittriggern kann, wo dann wieder Vitamin C interessant ist. Also ich habe tatsächlich vielleicht noch mal zu den beiden Büchern, das Grüne ist so mehr für die, die noch gar nicht Bescheid wissen, die vielleicht auch noch ein bisschen Erklärungen haben wollen, warum jetzt Hormone und Nährstoffe interessant sind und nicht böse. Ich versuche, alle abzuholen. Ich erkläre so auch ein bisschen die Theorie, wie ich mir das vorstelle, wie man Nährstoffe und Hormone in der Medizin nutzen könnte. Und wenn jemand dann mehr wissen möchte und möchte wirklich so direkt in die Umsetzung gehen, ist das blaue Buch wirklich praktisch, weil ich da zum einen in dem ersten Kapitel erzähle, wie man Nährstofftherapie im Sinne von einer Medizin, wie ich mir das vorstelle, dass man das machen müsste, also auch wann man Blut abnimmt und ob man dann vorher was essen soll. Nein, nichts essen, absetzen, nein, nicht absetzen unter Therapie, aber morgens nichts nehmen und so weiter. Und dann im zweiten Kapitel wirklich sehr schön die Nährstoffe mit all diesen Fragen, wer mit wem und was ist denn verboten. Und tatsächlich ist sehr wenig verboten. Und dann im dritten Kapitel nochmal sehr viele Indikationen, entweder präventiv, wenn jemand was Schützendes machen möchte oder auch wenn jemand schon vielleicht die eine oder andere Indikation hat, wie man mit Nährstoffen nach Labor arbeiten könnte. Ne? Denn es ist ja eben einfach noch nicht so, dass jetzt ganz viel Apotheker, Apothekerinnen, Ärzte, Ärztinnen jetzt irgendwie die Menschen da unterstützen. Insofern ist das einfach erstmal ein Buch, wenn man vor allen Dingen das Blaue, aber auch das Grüne, wenn man das mal gelesen hat, dann versteht man schon mal irgendwie vielleicht auch um die Probleme, die so draußen existieren, die Widersprüchlichkeiten, auch kommen ja immer wieder in den Medien neue Zeitungsartikel, wieso Vitamine nicht gut sind. Ist man dann einfach besser gewappnet und selbstermächtigt, auch mutiger, irgendwie sich um sich zu kümmern. Ne? Also das ist einfach die Idee. Ja. Ich meine, eure ganzen Läden sind voll mit tollen Sachen und im Prinzip weiß keiner, wie er das systematisch nach Plan nutzt. Also was wirklich super ist, wenn man einen Plan hat und einen richtigen Plan, kriegt man halt nur, wenn man vielleicht doch sich mal mit Labordiagnostik beschäftigt. Mhm. Aber auch das ist alles noch nicht so einfach. Ich weiß das, du weißt das auch. Aber okay, es ist ein Prozess und das Erste ist ja erstmal, dass vielleicht wir beide auch Wissen vermitteln, dadurch vielleicht eine Nachfrage schaffen und dann verändern sich die Labore und vielleicht auch die Apotheker und die Apothekerin und hoffentlich auch noch mal ein bisschen die Ärzteschaft. Aber ich bin da ganz zuversichtlich.
Ja, auch, genau. Was in dem Buch hier ja auch interessant ist, auch gerade für Apotheker und PTAs, für die Beratung ist, da gibt es auch ein Kapitel, da geht es dann um die Medikamente und die ja, was man dann eben auch nochmal beachten sollte, weil es gibt ja sehr viele Medikamente, die wirklich einen großen Einfluss auf die Nährstoffe haben und ne, zum Beispiel ihren pH-Wert verschieben im Magen und dadurch dann die Aufnahme von Vitamin B12 zum Beispiel hemmen. Und da gibt es ganz viel und das ist hier alles aufgeführt, also zum Beispiel Protonenpumpenhemmer oder Metformin und die Pille und Statine zum Beispiel noch. Also gibt es sehr viele Medikamentengruppen. Und Elena hat sich dann sogar auch die Mühe gemacht, dann auch die Dosierungen schon mal mit dazu zu schreiben, die man dann an Nährstoffen eben dazu empfehlen kann. Und trotzdem würdest du wahrscheinlich empfehlen, dann bei einer Langzeittherapie irgendwann dann doch noch mal im Blut zu gucken,
ja, ob so also diese Dosierung richtig ist. Ich habe ja dann mit dir festgestellt, dass ich mich dann da auch wirklich getraut habe, auch schon Dosierungen zu empfehlen. Und das wäre tatsächlich auch mein Rat ist, wenn man länger sowas macht, dass man dann schon eben doch mal sich die Mühe macht, einfach zu gucken, was mache ich da eigentlich? Einfach auch, um sich irgendwie wohlzufühlen. Also ich glaube schon, dass man irgendwie, wenn man eine gewisse Zeit was geschluckt hat, dann auch irgendwie ein bisschen wissen will, was habe ich denn gemacht? Vielleicht nicht immer unbedingt, habe ich alles falsch gemacht, sondern was habe ich vielleicht richtig gemacht und brauche ich nicht vielleicht mehr oder weniger oder so, ne? Insofern, du hast echt einige Medikamente genannt, die Protonenpumpenhemmer zum Beispiel stören die Kalziumresorption, steht auch richtig schön im Beipackzettel, das Osteoporose-Risiko steigt. Also wenn man die braucht, es gibt Menschen, die brauchen die, dann wäre es einfach super sinnvoll, sich um Vitamin D und Freunde zu kümmern, damit dann der Knochen nicht noch mehr leidet oder um Hormonersatztherapie, ne? Oder die Diabetiker, ne? Das ist Metformin, finde ich auch ein gutes Medikament. Aber dann eben nicht den B12-Mangel, den derjenige wahrscheinlich schon hat, auch noch größer werden lassen. Das ist ja auch kein Akt irgendwie so. Und ja, und dann reichen jetzt auch nicht 10 Mikrogramm, sondern eher vielleicht 500 oder so, ne? Ja. Und auch die Pille, finde ich, ist ein sehr, sagen wir mal, interessantes Medikament. Ich bin jetzt nicht bei jüngeren Frauen dagegen. Bei älteren Frauen finde ich das nicht mehr sinnvoll. Muss man sich was anderes überlegen. Aber auch da, dass man den jungen Frauen vielleicht erst mal ein paar Jahre hilft, begleitend Zink, B-Vitamine, das sind wirklich gute, begleitende Schutzfaktoren, ne? Dass man einfach das, was man machen muss oder was sein muss, dass man sich das einfach gut leisten kann und der Körper da gut mitmacht.
Ja, richtig gut. Genau, vielleicht nochmal zum B12. Das ist ja auch immer so eine Unsicherheit, die wir in der Apotheke haben, dass dann die offizielle Tagesdosierung ja irgendwie nur ganz, ganz gering ist, ne? Und das reicht dann aber lange nicht aus, weil es einfach durch die Protonenpumpenhemmer zum Beispiel oder auch durch andere Medikamente einfach dieser Intrinsic-Faktor nicht mehr funktioniert. Also das Vitamin B12 kann nicht mehr aktiv aufgenommen werden und dann muss es halt passiv aufgenommen werden und das kann eben nur so, ich glaube, 1 bis maximal 10% oder noch weniger, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz kann überhaupt passiv im Darm dann aufgenommen werden. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man da so eine extrem hohe Dosierung nimmt, auch wenn man sich erstmal wundert und denkt, das ist ja jetzt irgendwie das 500-fache oder noch mehr von der empfohlenen Tagesdosierung. Aber es muss halt so sein, weil sonst würden wir eben noch viel weniger oder fast gar nichts aufnehmen.
Ne? Ja, also ich bestätige auch, dass das klappt. Ja. Es ist wirklich, man muss einfach machen und es klappt. Ne? Also das, meine Zahl ist schon 10%. Ne? Das ist also 10% von dem, was man oral anbietet, dass das dann resorbiert wird. Mhm. Und tatsächlich, ich finde, dass das klappt. Das sind dann vielleicht auch mal so Dosierungen wie 1000. Mhm. Ich nehme übrigens gerne dann einfach auch Produkte vielleicht mit den körpereigenen natürlichen B12-Formen. Ne? In der Apotheke gibt es ja noch sehr viel mit dem Cyanocobalamin, aber auch das ist jetzt besser als nichts, wobei ich selber jetzt das vielleicht nicht nehmen würde, sondern lieber was mit Methylcobalamin oder habe ich aber auch alles im Buch nochmal erklärt. Auch da nicht verunsichern lassen, also bevor man jetzt gar nichts macht, ist auch ein normales B12-Vitamin in Ordnung. Ne? Insofern
ein anderes Thema, was ja auch öfters in der Apotheke uns begegnet ist, wenn jetzt die Ärzte irgendwas als Off-Label-Use aufschreiben, was dann vielleicht gerade auch so in funktionellen Praxen vielleicht mehr genutzt wird. Und dann also Off-Label-Use vielleicht für die, die das jetzt nicht kennen, das ist einfach dann, dass man ein Medikament verordnet, was eigentlich nicht die Zulassung für diese Indikation hat, für die es jetzt genutzt wird. Und das trifft uns dann zum Beispiel, dann kommt auf einmal zum Beispiel eine Östriolcreme, die eigentlich vaginal angewendet werden soll, wird dann für die Augen verordnet. Das macht ihr auch öfters, glaube ich, oder? Dass man das dann vielleicht so
also zur tatsächlich, natürlich kann man sich in bestimmten Apotheken dann auch Hormone in bestimmten Formen anfertigen lassen, die dann auch für mit der Grundlage für das, wo man das dann auftragen soll, dann auch indiziert ist. Aber tatsächlich, man kann auch mit den klassischen Vaginalcremes auch sich die natürlich mal woanders hinschmieren. Und das ist in Wahrheit ein Hormon, was alle Schleimhäute anfeuchtet. Ne? Insofern, die Grundlage ist, wenn die angenehm ist, ist zwar jetzt nicht für andere Orte als die Scheide indiziert, aber das ist jetzt nicht schädlich, wenn man es woanders aufträgt, wenn das der andere Ort trocken ist. Mhm, ja. Also ich will das jetzt hier nicht so vielleicht propagieren, aber tatsächlich in der praktischen Anwendung ist es schon so, dass ich auch viele Hormone, die eben klassisch industriell körpereigen hergestellt werden, natürlich dann auch mal für Sachen benutze, wo es keine Indikationen dafür gibt. Mhm. Meinetwegen auch Progesteron für Männer zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja. Natürlich kann man dann auch wieder in besonderen Apotheken sich das anfertigen lassen. Ist halt dann auch etwas kostenaufwendiger. Aber man kann Progesteron auch dem Mann, der irgendwie in den 50ern ist, zum Schlafen geben. Ja? Und dann würde ich auch etwas aufschreiben, meinetwegen 100 Milligramm, was normalerweise die Frau postmenopausal zur Hormonersatztherapie bekommt. Und dann warne ich schon immer. Ne? Also ich schreibe ihm das jetzt auf, aber es ist eigentlich etwas, was für die Frauen nur zugelassen ist. Und der Beipackzettel ist sowieso noch mal so, als sei das die Pille. Und versuche ihn dann schon zu beschützen vor vielleicht einem Apotheker, der da ein bisschen unsicher ist oder dann auch sicher ist, dass das falsch ist. Und das wäre natürlich, aber okay, was soll jetzt der oder die Apothekerin machen, wenn es einfach völlig fachfremd irgendwie dann eine andere Anwendung bekommt? Aber okay, zur Not, wenn man merkt, okay, der Arzt macht immer wieder so Sachen, dann kann man ja auch mal in der Praxis anrufen und dann einfach mal nachfragen, wenn sich, sagen wir mal, solche Dinge wiederholen. Ne?
Ja, oder also, wenn man es dann halt auch schon vielleicht jetzt weiß, ne, dann geht man da vielleicht auch schon mal mit weniger Vorurteilen ran und kann sich schon vorstellen, dass es einfach sowas alles auch geben kann. Oder auch Testosteron für Frauen wird ja auch manchmal verordnet, wenn jetzt ein Mangel vorliegt.
Also da sind die, sagen wir mal, fertigen Produkte meiner Ansicht nach ein bisschen stark. Ne? Das würde ich dann zarter dosiert tatsächlich dann anfertigen lassen. Also, dass das dann eher sowas wie 1 Milligramm pro Tag ist. Und das ist jetzt mit den Dingern, die es für die Männer in den Apotheken gibt, ein bisschen schwierig, das so zart hinzubekommen, weil die sehr stark, eine starke Konzentration haben. Ne? Aber okay, auch Frauen haben in meiner Praxis, ich bin auch nicht ganz allein, das machen auch andere so, in zum Beispiel postmenopausalen oder peripostmenopausalen Phasen ihres Lebens durchaus etwas, was ich Testosteronmangel nennen würde. Und das substituiere ich dann schon, ja, transdermal. Ja. Also ist auch für uns ein wichtiges Hormon. Mhm. Jetzt nicht so hoch dosiert, wie das bei den Männern vorliegt, aber in kleinen Mengen ist das auch für uns sehr, sehr wichtig.
Und beim Vitamin D, da ist es ja auch immer, ne? Also da haben wir auch öfters dann Irritation, gerade vielleicht auch bei Kollegen, die gerade erst angefangen haben, die das dann halt so noch aus dem Studium oder so kennen und einfach nur die normale, übliche Tagesdosis vielleicht kennen und dann auch erstmal irritiert sind, wenn Vitamin D dann plötzlich in extrem hohen Dosen aufgeschrieben wurde. Umgekehrt ist es dann aber auch manchmal so, dass wir zum Beispiel dann doch aufklären und nochmal Tipps geben und sagen, wenn jetzt ein Arzt zum Beispiel nur 1000 internationale Einheiten aufschreibt, obwohl wirklich ein Mangel nachgewiesen wurde, dann geben wir halt auch manchmal den Hinweis, dass es vielleicht doch ein bisschen höher dosiert auch werden kann, dass der da auch mehr nehmen könnte, wenn er jetzt nicht nur vielleicht die Knochengesundheit unterstützen möchte, sondern auch noch von den ganzen anderen Vorteilen von Vitamin D profitieren möchte. Und dann kann es auch wieder sein, dass wir dann wiederum den Arzt verärgern. Also da wäre es halt auch schön, wenn da beide Berufsgruppen irgendwie noch offener wären oder sich da noch weiter informieren irgendwie, ne? Dass man einfach da auf beiden Seiten nicht so diese Verärgerung dann bekommt, weil es einfach so viele Anwendungsgebiete gibt, ne?
Ja, ich meine, die Lösung ist dann einfach Messwerte zu haben, ne? Also da gibt es ja schon, finde ich, auch irgendwie eine gewisse Klarheit, was definitiv einfach auch zu wenig ist. Es gibt vielleicht noch Unklarheit, wohin man die Werte einstellen soll. Dazu habe ich dann auch viel geschrieben. Aber so in meiner Erfahrung ist schon jemand, der jetzt hier in Deutschland lebt, meinetwegen so eine mittelweiße Haut hat, eher so der Bedarf für so, sagen wir mal, einen relativ gesunden Menschen, eher so 4.000, 5.000 pro Tag. Insofern, je nachdem, ihr seht den ja auch, wie der aussieht. Ist der jetzt ganz käsig? Ist der dick? Ist er alt, jung? Ich finde schon, dass man sehr schweren Vitamin-D-Mangel, dass man das sehen kann, aber okay. Ne? Da würde dann bei jemandem, der so ganz, ganz blass ist und so, dann sind 1.000 Einheiten wahrscheinlich wirklich eher zu wenig. Ne? Ich stelle mir das jetzt für euch natürlich schwierig vor und ja, vielleicht kann man einfach dann mal auf die Bücher verweisen, weil ich tatsächlich dort auf jeden Fall erkläre, wie man denn so an eine Dosis rankommen könnte, die definitiv irgendwie nützlich ist. Ne? Es wird leider jetzt auch in den Medien immer noch über Vitamin D gestritten. Also ich verstehe das nicht, weil die wissenschaftliche Evidenz, wie nützlich das ist, die ist klar beschrieben und erwiesen. Aber ich denke einfach, das Wichtigste ist, dass ihr einfach aufklärt, hinweist, Ängste nehmt, wenn ihr euch sicher seid, dass etwas noch besser wäre als das, was der Arzt gemacht hat, vielleicht schon es auch ansprecht. Also ich würde mich freuen, wenn die Apotheker mithelfen, vielleicht ein paar von diesen Nährstoffideen irgendwie in die Umsetzung zu bringen und ein paar Ängste nehmen könnten. Das wäre sehr hilfreich. Ne? Mhm, ja. Aber sind alles Themen, wo noch enormer Aufklärungsbedarf, auch Forschungsbedarf meiner Ansicht nach, ne, in der Anwendung gibt es ja so, wie wir uns das vorstellen würden, nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Also, ja, also gibt aber, finde ich, auch echt schon viele Apothekenkollegen, sowohl PTAs als auch Apotheker, die sich da auch echt schon sehr gut informieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei den Ärzten, dass manche da halt gar nicht sich viel weiterbilden und manche eben doch schon sehr. Und ich glaube, dann sind wir da auch eigentlich schon auf einem guten Weg. Und ich denke, das spricht sich immer weiter rum, auch mit den Büchern, dass man die wirklich sehr gut nutzen kann, auch für die Beratung. Also wer alle, die jetzt hier noch mehr Infos haben möchten, kann ich wirklich eigentlich beide Bücher empfehlen. Also ich wüsste jetzt nur nicht mal, wenn ich jetzt mich für eins entscheiden müsste. Ich glaube, ich würde immer beide empfehlen.
Also, danke ich dir sehr.
Genau. Hast du denn noch irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben oder was du auf jeden Fall noch loswerden möchtest?
Also erstmal, ich bin sehr dankbar, dass wir uns hier so von Fachfrau zu Fachfrau austauschen können und vielleicht einfach mal dieses Problem der Übersetzung der Therapie bis hin zur Apotheke, dass wir das einfach mal so dem Ausdruck geben, ne? Dass es da wirklich, bis dann der Patient in die Umsetzung kommt, dann da einfach noch viele Gefahren lauern. Und insofern finde ich es toll, dass wir hier einfach mal so ein paar Probleme, die vielleicht ihr so habt, aber die vielleicht ich auch so habe, weil ich dann das Feedback bekomme, dass der Apotheker dies oder jenes gesagt hat. Und dann muss ich das erstmal wieder klären und besprechen. Aber so grundsätzlich finde ich schon super, wenn auch die Apotheker, Apothekerinnen mitdenken und sich auch Gedanken machen und meinetwegen Patienten ja auch beschützen wollen. Ich fände halt gut, wenn es dann wieder an mich zurückkäme. Ne? Sprechen Sie doch noch mal mit der Ärztin. Es scheint mir irgendwie vielleicht ein bisschen viel oder ein bisschen wenig, sodass ich dann noch mal die Möglichkeit habe, einfach noch mal nachzusprechen oder so. Ne?
Ja.
Aber so grundsätzlich denke ich, dass wir viele Themen besprochen haben. Ne? So funktionelle Sachen, die Hormone, die Beipackzettel, die Medikamente. Ja, insofern vielen Dank.
Ja, danke dir für dein umfangreiches Wissen wieder. Das ist echt immer so toll, weil du zu allem irgendwie so viel weißt und man merkt eben die Erfahrung, die bei dir einfach da ist, ne? Dass du da einfach nochmal ganz anders rangehst und das ist echt toll und vor allem, dass du eben auch total firmenungebunden bist, weil manchmal, wenn man jetzt nur Schulungen hat, die von irgendwelchen Firmen gesponsert sind, dann weiß man immer nicht, ja, stimmt das jetzt wirklich, braucht man wirklich so viele Nährstoffe? Ne? Und bei dir weiß man eben, du misst, du weißt, du kennst die ganze Labordiagnostik und hast noch so diesen nephrologischen Hintergrund und bist da einfach voll im Thema drin. Und deshalb ist das einfach so authentisch und man weiß halt, dass das jetzt wirklich relevant ist und einfach ja für jeden eben auch wirklich ein riesengroßer Benefit ist und nicht einfach nur irgendwie teurer Urin, also was ja oft gesagt wird.
Naja, der Urin, wenn der teuer ist, dann bedeutet das ja, dass alle Nährstoffe resorbiert worden sind, die da in dem Urin waren. Ne, dann wurden sie über die Leber verstoffwechselt, dann ist das Ganze im Blut erschienen und geht dann über die Nieren nach getaner Arbeit raus. Ne? Also in Wahrheit ist das normal, dass Vitamin C, B-Vitamine, Magnesium dann auch im Urin erscheinen. Ne? Insofern, das ist eher sogar der Beweis, dass es geklappt hat mit der Resorption. Ja?
Dann muss eigentlich teurer Stuhl heißen, wenn es nicht aufgenommen wird.
Ja, also auf jeden Fall erstmal ist es ein Beweis für die Aufnahme. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, super. Vielen Dank. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet, dass für euch auch wieder spannende Punkte dabei wart. Und falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das natürlich auch gerne noch angucken. Da haben wir auch noch mal ganz viele andere Themen abgedeckt, zum Beispiel Wechseljahre und Schilddrüse und auch Nährstoffe und so. Also auch ein ganz spannendes Interview geworden. Und ansonsten eben, wie gesagt, die Bücher für noch tieferes Wissen. Dann vielen Dank und tschüss.
Tschüss.